Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg. Österreichische Themenwoche bei Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Wir haben schon in der Mittwochsfolge ausführlich über die Austrian Darts Open gesprochen. Heute wollen wir das Thema nochmal vertiefen. Wir wollen uns detailliert mit dem österreichischen Dartsport beschäftigen und werden das natürlich nicht alleine tun. Dazu gleich mehr. Erstmal hole ich Micha in die Folge. Grüß dich, Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich auch in der zweiten Folge in dieser Woche hier wieder mit dir zu sitzen. Und wir sitzen hier jetzt nicht zu zweit. Du hast es richtig angesprochen. Wir erweitern das Themenfeld von den Austrian Darts Open, schauen von Graz auf ganz Österreich und das mit einem wahren Experten für den österreichischen Dartsport. Und zwar mit Marcel Maurizio Yildiz. Hi.
Hallo, grüß euch und vielen Dank für die Einladung, dass ihr mich wieder mit reingenommen habt.
Ja, und Marcel, du hast ja selbst am Host Nation Qualifier am Donnerstag vor dem eigentlichen Event in Graz teilgenommen. Dadurch wissen wir auch, dass dein Zweitname offenbar Maurizio ist. Also du warst schon häufiger hier im Podcast zu Gast als Marcel Yildiz, heute auch in ganzer Pracht sozusagen, das nur am Rande. Aber vielleicht kannst du ja ganz kurz, bevor wir jetzt über den Host Nation Qualifier sprechen, über den österreichischen Dartsport im Allgemeinen, kannst du noch ein bisschen was zu deiner Person sagen, vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, der dich hier in den vergangenen Jahren noch nicht im Podcast gehört hat.
Ja, natürlich sehr gerne. Ich verfolge den Dartsport, vor allem auf PDC-Ebene, schon wirklich eine sehr lange Zeit. Schon auch ein bisschen bevor der ganz große Hype begonnen hat. Also das weiß ich jetzt gar nicht von der Jahreszahl her ganz genau, würde ich aber irgendwo zwischen 2008, 2009 dort irgendwo ansiedeln. Und ja, das Interesse ist natürlich immer größer geworden, auch dann selbst begonnen zu spielen, auch auf Turnieren zu spielen. Und macht natürlich unglaublich viel Spaß und Bock, hier einfach auch selbst mal mit dabei zu sein. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Für die, die mich schon ein bisschen kennen, die wissen, dass ich unweit des Qualifiers auch wohnhaft bin. Von daher, wenn du 30 Minuten Fahrzeit hast, um bei einem PDC-Qualifier mitzumachen, dann sollte man diese Chance auch aus meiner Sicht ergreifen, weil es eine super Erfahrung ist für jeden einzelnen Spieler oder auch für Spielerinnen. Leider war da keine am Start, aber eine tolle Gelegenheit, genau. Und den österreichischen Dartsport, der liegt mir da natürlich besonders am Herzen. Bin auch in Österreich immer wieder unterwegs auf Turnieren und versuche da natürlich auch einen guten Einblick zu haben. Ist natürlich im Dartsport nicht immer so einfach, sich da einen Überblick zu verschaffen, weil das Ganze in sehr vielen verschiedenen Organisationen passiert. Aber da werden wir natürlich versuchen, heute ein bisschen einen Überblick zu geben.
Kevin und ich haben da in der Mittwochsfolge jetzt schon ausführlich drüber gesprochen, aber vielleicht auch noch einmal ganz kurz von dir in 2, 3 Sätzen. Wie hast du die Austrian Darts Open am vergangenen Wochenende wahrgenommen, stimmungstechnisch? Du warst leider nicht vor Ort, aber du hast den Vergleich zu den letzten Jahren und den Überblick zur Darts-Situation in Österreich. Wie hast du das Turnier wahrgenommen?
Ja, also stimmungstechnisch muss man sagen, war Graz seit Jahren, glaube ich, schon eine Hochburg. Das war immer so, als ich dort war, habe ich das wirklich so wahrgenommen. Was vielleicht dieses Mal der Unterschied war zu den vergangenen Ausgaben, man hatte eben dieses Mal nicht diesen Österreicher, der irgendwo mal einen Run geschoben hat oder ein paar Spiele gewonnen hat, wie es Menzo Suljovic ja öfter gelungen ist, oder eben auch einmal Soran Lerchbacher, wo der ein Achtelfinale erreicht hat, sozusagen als Local Hero. Das hat es ja diesmal nicht gegeben und dennoch war die Stimmung überragend. Ich glaube, dass das Finale, diese Fangesänge für Luke Littler und Joe Cullen, die werden einem eh noch ein bisschen in Erinnerung bleiben. Ich glaube auch, dass im Großen und Ganzen das Publikum sehr fair war, auch bei den Spielen der Österreicher, vor allem in der Nachmittagssession und Besuch, also was die Ticketverkäufe betrifft, glaube ich, ist das auch für die PDC eine absolute Goldgrube. Sofern ich das gesehen habe, war ja nur die Nachmittagssession am Freitag, die ja auch für diesen Zeitpunkt gut besucht war, war glaube ich die einzige, die dann nicht ausverkauft war. Insofern glaube ich, hat man für den Standort Österreich hier wirklich eine tolle Location gefunden, die seit Jahren gut funktioniert und ich glaube, dass man da auch dran festhalten sollte.
Ja, in der Tat. Also Österreich ein guter Standort für die PDC Europe und das hat sich jetzt einmal mehr bewährt, auch ohne diesen großen Run eines österreichischen Spielers. Über die österreichischen Spieler werden wir jetzt explizit sprechen. Lass uns reingehen in den Host Nation Qualifier. Du hast selbst dran teilgenommen. Zum zweiten Mal hast du uns im Vorgespräch gesagt, zum zweiten Mal hat es leider nicht für einen Sieg gereicht. Du bist dann rausgegangen gegen Marco Reichenfader mit 3-6.
Genau, ja. Habe ich eh schon auch kurz erwähnt. Ich glaube, einfach eine tolle Chance, auf einem super Niveau unter tollen Bedingungen zu spielen. Und Marco Reichenfader, ich kenne ihn auch schon länger, ist ein Spieler aus Oberösterreich, der auch in den letzten Jahren eine super Entwicklung gemacht hat. War, glaube ich, auch auf der WDF schon bei dem einen oder anderen Turnier mit dabei. Bin auch der Meinung, dass er für das oberösterreichische Team auch in der ÖTV-Bundesliga spielt. Das heißt, das ist schon einer, der kann, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr spielen, als er gegen mich gezeigt hat. Ich war wirklich froh drüber, da gut mitzuhalten. Beim Stand von 3-2 habe ich leider meinen Anwurf dann nicht durchgebracht, weil ich da zum ersten Mal dann Checkdarts link gelassen habe, sonst war ich da ja wirklich sehr eiskalt. Und ja, hat er dann auch verdient gewonnen mit 6-3. Schade für ihn, dass dann gleich in der nächsten Runde Endstation war, aber ja, ein Spieler, der wirklich eine gute Entwicklung gemacht hat, dem kann man zu dem Sieg gegen mich nur gratulieren, war absolut verdient.
Dann lass uns jetzt vielleicht über die Spieler sprechen, die da durchgekommen sind. Wir haben mit Zoran Lerchbacher einen, für den nicht nur Österreich ein Heimspiel ist, sondern Graz explizit. Das hast du ja gerade auch nochmal kurz erwähnt. Der hat es letztendlich gegen Patrick Tringler geschafft, den aktuell Gesamtführenden der PDC Europe Super League, was vor allen Dingen in der Deutlichkeit überraschend war, 6-0. Dann haben wir Hannes Schnier, den kennen wir auch. Christian Gödel kennt man auch und Dominik Haberl ist ein Neuling. Wenn du dieses Quartett hier mal anschaust, inwieweit warst du von dem einen oder anderen überrascht, der es geschafft hat? Oder war es für dich eher etwas, wo du sagst, ja, das sind alle Spieler, denen ich das von Anfang an zugetraut habe?
Ja, bin ich eher bei deiner zweiten Meinung. Das sind schon alle Spieler, denen man das absolut zutrauen muss, dass sie sich hier durchsetzen, vor allem bei 4 Quali-Plätzen. Das war vielleicht im letzten Jahr, wo es eben nur diese 2 Qualifier gegeben hat, doch ein bisschen schwieriger. Und jetzt mit 4 Plätzen, es gibt natürlich in der Auslosung auch keine Setzung. Das heißt, da kann natürlich alles passieren. Wir haben ja auch gesehen, zum Beispiel zweite Runde, Rusty Jake Rodriguez rausgegangen gegen Manu Sabati, einfach weil es ein sehr hochklassiges Duell war. Also es gab schon viele richtige Kracher, auch in den früheren Runden dieses Qualifiers. Und ja, also ich sage ja mal so, mit Schnier, Gödel und Lerchbacher, 3 sehr erfahrene, sehr gestandene Dartspieler in der österreichischen Szene, die musst du dafür einfach auf dem Zettel haben. Dieses Fun Fact noch dazu, Christian Gödel, ja wirklich einer der absoluten Top-Spieler in Österreich, hat ja auch bei der FWM gespielt, der hat es in Graz noch nie geschafft, einen Host Nation Qualifier zu überstehen. Also in Wien hat er es geschafft, sich für die European Tour zu qualifizieren, in Graz aber noch nie. Und das ist bei der Qualität von diesem Spieler schon eigentlich unfassbar. Und deswegen umso besser für ihn, dass er es diesmal geschafft hat. Und vielleicht ein noch größeres Kuriosum, auch Zoran Lerchbacher hat das bei einem Host Nation Qualifier in Graz noch nie hinbekommen. Also er war eben einmal als Pro Tour Qualifikant dabei, wo er eben als zweitbester Österreicher der Pro Tour Rangliste qualifiziert war und damals eben das Achtelfinale erreicht hat. Aber über den Host Nation Qualifier hat er sich tatsächlich noch nie für das European Tour Event in Graz qualifiziert, also auch für den Neuland. Und Schnier ohnehin Stammgast und Dominik Haberl, der war letztes Jahr im Finale sozusagen, hat dort gegen Heider Markus verloren, ist ein Spieler, dem man das auch, wenn man die Partien gesehen hat, absolut zutrauen muss. Ich habe ihn genau beim Eingang getroffen, weil wir sind fast zeitgleich zum Qualifier gekommen und habe ich ihm gesagt, er ist ja auch ein Steirer, daher kennen wir uns auch, habe ich ihm gesagt, du, wenn du so spielst wie letztes Jahr, dieses Jahr wird es reichen, weil du musst ja eine Runde weniger gewinnen. Und genau so ist es dann gekommen. Ja, auch lustig und toll für ihn, dass er sich da diesmal belohnen konnte.
Die Kehrseite der Medaille, dass es jetzt 4 Host Nation Qualifier waren, ist natürlich durch die neuen European Tour Regelungen, dass nicht die beiden besten Spieler der Pro Tour Out of Merit automatisch eingeladen worden sind. Das heißt, in diesem Jahr kein Mensur, kein Roby. Wie hast du das gesehen? Wie blickst du auf die European Tour Regelungen? Und ja, was ist das oder was bedeutet das vielleicht auch für Österreich, dass die beiden Aushängeschilder und insbesondere Mensur dort nicht mit am Start sind?
Ja, natürlich. wäre es, sage ich einmal, ganz groß gesehen für den österreichischen Dartsport sehr wichtig, einen Topspieler zu haben. Und so ehrlich muss man sich jetzt auch sein, diesen absoluten Topspieler, der jetzt in den Top 32, vielleicht in den Top 20 steht, der bei European Tour Events um den Turniersieg vielleicht mitspielen kann. Diesen Spieler, den gibt es aktuell in Österreich nicht. Ja. Die Erfolge von Mensur, die sind großartig, die er gefeiert hat. Ich glaube auch, dass er für das Publikum ein Riesenfaktor gewesen wäre. Das glaube ich schon. Daher hat er aus meiner Sicht schon sehr gefehlt. Und auch Robichon Rodriguez, der ja auf dem Players Championship Turnieren immer wieder mal für ein, zwei Runden gut ist, dort weiterzukommen. Glaube ich aber auch, dass er seinem A-Game, das er von sich selbst erwartet, aktuell schon ein bisschen hinten nachhinkt und nicht ganz das ans Board bringt, was er eigentlich könnte. Von dem her, ja, sie haben gefehlt, aber das sind die Regelungen. Ich meine, sie hatten beide die Chance, auch über den Tourcard-Holder Qualifier sich zu qualifizieren. Da ist bei beiden ganz wenig zusammengelaufen. Und so ist es dann eben dazu gekommen, dass der große Held sozusagen, Mensur, nicht in Graz mit dabei ist. Natürlich schade, aber ja, umso besser für die Host Nation Qualifier, haben sie wieder zwei Plätze mehr.
Also, die Regeln sind so, wie sie die PDC aufgestellt hat, aber sie werden ja auch von Kritik begleitet. Klar, jetzt kann man sagen, ist eben so, ne? Aber muss man nicht vielleicht da auch nochmal kritisch sein und jetzt gerade bei diesem Österreich-Event, was da jetzt im Fokus steht und was sicherlich jetzt auch nochmal ein ähnliches Thema sein wird, wenn wir nach Prag gehen, Tschechien, weil da Gavlas und Sedlacek ja ebenfalls dann die Quali über diesen Flaschenhals Tourkarten-Qualifier schaffen müssen und dann, wenn sie das nicht schaffen, eben keine Chance mehr haben, ins Event reinzukommen, müssen wir da nicht kritisch anmerken und sagen, ja, vielleicht hätte die PDC daran was drehen sollen, also vielleicht hätte die Regel jetzt in der Auslegung gar nicht so dann tatsächlich in die Bücher kommen sollen, oder siehst du es wirklich so ganz pragmatisch?
Ich glaube, wenn wir ein bisschen zurückblicken in der Historie der PDC Europe oder der European Tour allgemein, da hat es ja ständig Veränderungen gegeben in den Qualifikationskriterien. Ich meine, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückschauen, da gab es ja sogar mal für den Tourcard Qualifier einen Aufteilungsschlüssel von UK Qualifier und EU Qualifier, wo es 6 Plätze gegeben hat für Spieler, die eine Tourcard hatten und eben nicht aus dem UK kamen, beziehungsweise aus Irland oder Australien, die sich für diesen UK-Weg entschieden haben. Das heißt, das wurde ja dann auch irgendwann einmal abgeschafft und alles in einen Tourcard-Qualifier gepackt. Wir haben dann eben diese Regelung gehabt, dass sich alle über diesen Qualifier qualifizieren können und eben die 16 Pro-Tour-Spieler dabei sind. Dann kam das eben dazu, dass man die zwei besten Host-Nation-Spieler sozusagen mit reingenommen hat ins Turnier, wo man auch mit den Preisgeldern Regelungen hatte, dass die eine Runde gewinnen müssen, dass in die Rangliste reinkommt. Also das verändert sich ja ständig und ich glaube auch, dass man das evaluieren muss. Aus meiner Sicht wäre es natürlich schon für den Zuschauer sehr interessant, auch die besten PDC-Profis dann auf der European Tour zu sehen im heimischen Land. Von dem her habe ich dem schon ein bisschen was abgewinnen können, dass die dann automatisch mit dabei waren.
Ja, also man hätte es ja zum Beispiel auch so argumentieren können, dass man sagt, ein oder zwei Plätze gehen eben dann an die bestplatzierten Spieler in der großen Order of Merit aus dem Heimatland. Denn auch da muss man ja sagen, die haben sich ja in gewisser Art und Weise dann auch eben dieses Recht vielleicht verdient. Also sie haben sich ja auch dafür qualifiziert. Sie mussten irgendwann auf die Tour kommen oder mussten sich in den Top 64 halten und dementsprechend kann man ja da auch nicht sagen, dass sie es komplett geschenkt bekommen. Ne? Aber ja, Österreich ist trotzdem stimmungstechnisch, das haben wir jetzt ja auch nochmal aufgedröselt, wirklich ein Top-Event gewesen. Lass uns dann bei den beiden österreichischen Granden sprechen, die in der Order of Merit platziert sind, es aber eben nicht nach Graz geschafft haben. Mensur Suljovic, er hat ja für Aufsehen gesorgt rund um die UK Open, als er Michael van Gerven aus dem Turnier nahm, was komplett wie Kai aus der Kiste kam und dann darüber sprach, doch in 2 Jahren aufhören zu wollen. Was weißt du dazu? Wie ist der Stand bei Mensur und wie geht es jetzt eigentlich weiter mit ihm?
Ja, bei Mensur, ich glaube, die Frage, die muss man fast andersrum stellen. Ich finde, dass er in diesem Jahr recht gut reingestartet ist, dass sein Spiel deutlich verbessert ist zu dem, was er jetzt in der Vergangenheit gezeigt hat. Aber man muss ja schon auch ein bisschen jetzt im Blick haben, was wird im Laufe dieses Jahr passieren. Und jetzt ist schon wieder fast die Hälfte der European Tour gespielt und Mensur ist dort nicht vertreten, genauso auch wie Robichon Rodriguez. Das heißt, ein Großteil dieses Pro Tour Preisgelds, das kann er einmal gar nicht einsacken, weil er dort nicht mit dabei ist, weil er nicht qualifiziert ist. Das wiederum wird dazu führen, dass er bei den Major-Turnieren vermutlich keine Rolle spielen wird. Also wir werden Menzo nicht beim World Match Play sehen, wir werden ihn nicht beim World Grand Prix sehen und wir werden ihn noch weniger bei den European Darts Championships sehen. Also da muss da jetzt schon sehr viel passieren, da müssen schon sehr viele Qualis gelingen. Und in weiterer Folge muss man einfach auch sagen, auch die Pro-Tour-Quali für die Weltmeisterschaft wird dadurch nicht einfach. Und wenn das alles nicht gelingen sollte, ja, das ist natürlich jetzt ein sehr negatives Szenario und ich hoffe natürlich, dass er mit dem Spiel, das er aktuell großteils bringen kann, also das ist eine klare Verbesserung im Vergleich zum vorigen Jahr, dass er das zumindest auf die Reihe kriegt, für das eine oder andere größere Event dabei zu sein, um am Ende des Jahres auch die Tourcard zu halten. Und ich glaube, dass das eher die Tourcard darüber entscheiden wird, wie die Karriere von Menzo weitergeht, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir einen Menzo in einer Q-School sehen. Es war immer ein Spieler, der auch als er so in diesem Bereich war, Pro Tour Top 16 drinnen oder vielleicht am Rausfallen ist, da hat er oft gesagt, ja dann European Tour Qualifikation, das ist nicht unbedingt, was er spielen will. Da sind ihm die Reisen zu aufwendig, dass er da jedes Mal dann noch einen Tag länger dabei ist. Ja, also ich glaube, es hängt ein bisschen mehr davon ab, wie sein Tourkartenstatus aussieht und auch die Q-School. Also ich möchte mir das nicht ausmalen, dass Menzo am Ende des Jahres keine Tourcard hat und dann irgendwie die Q-School müsste. Aber das Szenario ist eines, das eine gewisse Wahrscheinlichkeit schon hat. Ja. Wie gesagt, also da glaube ich eher, dass das darüber entscheidet, wie die Karriere von Menzo, der glaube ich mittlerweile 52 auch ist, wie da die Karriere weitergeht und wie er das selbst sieht und vom Alter her natürlich sich ein Thema, sich auch damit zu beschäftigen, wie lange will ich diesen ganzen Trubel, wie lange will ich auch diesen ganzen Aufwand noch mittragen.
Aktuell wäre das einzige Ranking-Major, für das Mensur qualifiziert wäre, die Players Championship Finals. Damit eingerechnet wäre er im Tourcard-Race die Nummer 71, also schon noch ein paar Plätze gut zu machen, um die Tourkarte zu halten. Angenommen, es sollte jetzt nichts werden. Zwei Fragen dazu. Glaubst du, dass er es über die Q-School nochmal versuchen würde? Weil wenn er sich dann die Tourkarte holt, würde das ja eigentlich implizieren, dass er noch zwei weitere Jahre dranhängt, was seiner Aussage des Karriereendes entgegenstehen würde. Oder siehst du vielleicht auch das realistische Szenario, dass er es dann gut sein lässt, wir Menzo dafür aber im Host Nation Qualifier für die European Tour in Österreich Jahr um Jahr sehen, weil ich glaube, die European Tour wird ja sicher von der PDC nicht aus Österreich rausgenommen werden und Menzo wäre dann sicherlich mit seinem Format noch ein Spieler, der sich auch in den nächsten 5 Jahren immer noch für die European Tour qualifizieren könnte.
Ja, ein ähnliches Szenario erleben wir bei Soran Lerchbacher, ne, der das genau eigentlich ähnlich hält und nicht die Ambition hat, irgendwie nochmal auf die Pro Tour zurückzukommen oder irgendwie Challenge Tour zu spielen oder ähnliches, sondern der eben wirklich lokal spielt und dann eben versucht, sich für Graz zu qualifizieren. Vielleicht, wenn es irgendwie mal wieder passt, dass die WM-Quali in Österreich gespielt wird, kann ich mir auch vorstellen, dass er dort dabei ist. Und ohne Menzo jetzt wirklich besser zu kennen, glaube ich, dass das auch für ihn eine Option sein könnte. Ja, ich glaube, dass sein Fokus schon darauf liegen wird, jetzt in diesem Jahr es irgendwie zu schaffen, in die Top 64 reinzukommen. Wenn das wirklich nicht gelingt, ich bin mir wirklich da sehr unsicher, ob man ihn dann in der Q-School sieht. Also das kann gut sein, dass er dann auch sagt, okay, dieses Thema Pro Tour ist für mich erledigt und ich konzentriere mich, wie du es angesprochen hast, auf einige wenige PDC-Turniere, die er noch spielen kann.
Kommen wir von Menzo zum zweiten Österreicher im Bunde, und zwar Roby John Rodriguez. Wie schaust du auf ihn und wie prognostizierst du die kommenden Monate, wie es mit ihm weitergeht?
Ja, seine Situation sehe ich sehr ähnlich wie bei Menzo Suljovic. Vielleicht einen Tick entspannter jetzt noch in Bezug auf die Tourcard, weil er da im Tourcard-Race noch ein bisschen besser dasteht. Aber auch er natürlich müsste jetzt da einfach versuchen, so gut es geht, European Tour Qualis zu schaffen. Dort wird halt wirklich ein Großteil dieser Pro Tour Money verteilt und wenn du da einfach nicht daran teilnimmst, dann wird das alles andere auch schwieriger. Ich finde, dass er durchaus Schwankungen in seinem Spiel hat. Er hat gewisse Spiele dabei, wo er wirklich dann so sein Top-Niveau bringt und da auf einmal mit einem 100er Average auch daherkommt. dann hat er aber schon wieder einige Spiele, wo er auch irgendwo im Bereich Mitte 80 spielt. Und was ich hier schon erstaunlich finde, er gewinnt recht viele dieser Spiele. Das spricht grundsätzlich für ihn, dass er ein richtig gutes Timing hat, dass er auch auf die Doppel sich da vielleicht auch noch verbessert hat. Aber das ist dann vom Grundniveau, vom Scoring vielleicht dann einfach nicht gut genug, um einen tiefen Run in den diversen Turnieren zu haben. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Thema, dass er auch hat, dass er sein A-Game nicht sehr konstant abrufen kann. Und da hoffe ich einfach für ihn, dass er das hinbekommt. Potenzial hat dieser Herr ja ein sehr hohes und hat das auch vor 2, 3 Jahren, wo er diese 2 richtig guten Jahre gespielt hat, wirklich überragend gemacht. Und das wäre einfach auch für Dart Österreich wichtig, dass auch ein jüngerer Spieler nachkommt und sich für Major-Turniere qualifiziert. Von dem her, bei Robbie John ist natürlich die Situation dann auch eine ganz andere. Sollte der jetzt da wirklich eine Tourcard verlieren, was ich jetzt einmal nicht hoffe, dann glaube ich, dass der über eine Q-School, über gegebenenfalls sogar auch über eine Challenge-Tour wieder versuchen wird, zurückzukommen. Also da ist natürlich die Situation dann eine ganz andere.
Im Gegensatz zu Mensur wäre Roby aktuell für noch kein Ranking Major in diesem Jahr qualifiziert, steht im Tourcard Race ein Platz vor Mensur, auf Platz Nummer 70, 500 Pfund davor. Du hast gesagt, du hoffst es nicht, dass er die Tourkarte verliert. Ganz ad hoc, glaubst du, dass er sie noch hält oder dass wir ihn dann in der Q-School sehen, dann, dass er sich vielleicht darüber die Tourkarte wieder sichern kann?
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, 2-mal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich glaube, es wird ein bisschen davon abhängen, ob eine WM-Teilnahme gelingt oder nicht. Ich sage, wenn es zu WM schafft, wird es eine Tourcard halten. Wenn es zu WM nicht schafft, dann wird es eher über die Q-School laufen müssen. Und ja, also in der Q-School, da kann ich jetzt im April wirklich keine Prognose abgeben, weil das ist ja immer, um es so zu nennen, Vogelwild. Da kann wirklich alles passieren und haben wir auch schon genug gesehen, die richtig gute Spieler sind und sich dort auch nicht durchsetzen konnten. Aber ja, wie gesagt, hoffen wir, dass er es zu WM schafft und dann bin ich positiv gestimmt, dass er die Tourcard halten kann.
Definitiv beide werden wir sehen in Frankfurt Ende Juni beim World Cup of Darts werden Menzo Suljovic und Roby John Rodriguez Team Österreich wieder vertreten. Im letzten Jahr gab es ja das bittere Aus in einer Vorrundengruppe mit Dänemark und den USA. Das war eine ganz enge Gruppe, wo alle drei Mannschaften einen Sieg und eine Niederlage hatten. Entsprach natürlich nicht den Ansprüchen von Team Österreich, die in diesem Turnier ja schon im Finale standen. Ich denke, das ist utopisch, aber wie blickst du auf den World Cup? Ich weiß, sind noch 2 Monate hin, aber das ist ja ein Turnier, gerade mit diesem Duo, wo man sich auch ein bisschen was ausrechnen kann bei optimalem Verlauf.
Genau, also da muss man, glaube ich, wirklich ein bisschen auf die Auslosung blicken. Da muss man auch sehen, welche Gegner sind da mit dabei. Und es gibt wirklich viele Nationen, die halt schon 2 richtig gute haben. Ja. Und auch wenn man jetzt diese Gegner aus dem Vorjahr hernimmt, also die USA, das wären ja aktuell, glaube ich, Danny Lobby und Leo Gates, weil er, glaube ich, im Ranking noch vor Jules Van Dongen ist. Aber wenn du dann spielst gegen Lobby und Van Dongen oder gegen Lobby und Gates, das sind natürlich auch 2 Spieler, die absolut das Potenzial haben, hier bei diesem Turnier auch weit zu kommen. Und auch bei Dänemark. Ich meine, damals war Benjamin Drew-Royce vielleicht noch ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt. Mittlerweile ist auch Tourcard-Holder und die werden auch einen zweiten dazu bringen, der es richtig gut macht. Ich blicke nach Tschechien, Polen, Schweden. Also da gibt es sehr viele Nationen, die zumindest 2 richtig gute Spieler haben. Also ich glaube, dass wir viele, viele Partien sehen werden beim World Cup, die sehr auf Augenhöhe ablaufen, wo Kleinigkeiten entscheiden. Wenn du die auf deine Seite bringst, dann kannst du auch weit kommen. Also das traue ich den Bayern schon zu. Aber es wird natürlich auch ein bisschen von der Auslosung abhängen, so ehrlich muss man dann schon sein.
Und ganz konkret World Cup, wo wir diesen großen Erfolg schon angesprochen haben mit dem Finaleinzug damals. Warum hat das eigentlich nicht für so einen nachhaltigen Qualitätsboost gesorgt im österreichischen Dartsport? Also es wirkt zumindest so, als ist das Ereignis doch irgendwie ja so ein One-Hit-Wonder gewesen im Nachhinein, oder?
Ja, auf BDC-Ebene muss man sagen, war das sicher der letzte richtig große Erfolg für Österreich. Ich glaube einfach, dass wir in Österreich ein bisschen das Thema haben, dass sehr viele Spieler, auch sehr viele gute Spieler, gar nicht sehr interessiert daran sind, diesen Weg direkt zu BDC zu suchen. Beziehungsweise dieser Weg in Österreich von keiner Organisation entsprechend gefördert oder unterstützt wird. Ich sehe das Problem eher dort angesiedelt, weil ich glaube, dass man im Host Nation Qualifier auch gesehen hat, da gibt's Talente, da gibt's junge Spieler, die auch richtig gutes Niveau spielen können. Da gibt es auch ein paar von den, sage ich mal, routinierteren Spielern, die dann auch, jetzt ein Hannes Stier zum Beispiel angesprochen, ja, der kommt dann immer auf die Bühne und macht ein gutes Spiel gegen Brandon Dolan. Ja, da waren Kleinigkeiten, die das dann im Endeffekt entschieden haben. Ich glaube, das war dann im achten Leg das Break für Dolan, wo er sich dann auf die Siegerstraße gebracht hat. Aber vom Niveau, das die beiden gespielt haben, war da jetzt nicht der ganz große Unterschied zu erkennen. Da geht es vielleicht in weiterer Folge dann um die Konstanz. Wieso kann ein Brandon Dolan dieses Spiel immer bringen? Wieso ist bei einem Hannes Schnier vielleicht ein bisschen mehr Schwanken drinnen? Ja? Ich glaube nicht, dass es mit seiner grundsätzlichen Qualität zu tun hat, sondern vielleicht eher auch damit, wie oft wird er dann wirklich auf diesem Niveau gefordert. Und dass wir hier gute Spiele in Österreich haben, davon bin ich überzeugt. Aber wie gesagt, der Weg zur BDC, den wollen nicht sehr viele nehmen. Ja, da ist Patrick Bringer einer der ganz wenigen, der sich hier wirklich aktuell sehr konsequent dafür bemüht. Und das sieht bei anderen Nationen schon ein bisschen anders aus. Ja, wenn ich da nach Schweden blicke, da gibt es sehr viele, die sehr interessiert daran, glaube ich, sind, dorthin zu kommen und dann auch dementsprechend ihr Niveau noch einmal angehoben haben.
Du hast die jungen Talente eben schon einmal kurz angesprochen. Wie ist das generell in Österreich? Wie sieht es aus mit Nachwuchstalenten, mit der Nachwuchsarbeit? Wir haben auch in der PDC Europe Next Gen Jugendrangliste 2 Österreicher in den Top 10 stehen. Ja, wie ist es mit Nachwuchstalenten, mit der Nachwuchsarbeit?
Ja, darauf wird in Österreich schon ein großer Fokus gelegt. Ich möchte das jetzt gar nicht bewerten, ob man hier die richtigen Dinge tut oder nicht. Aber ich glaube, dass es hier schon einen großen Fokus dafür gibt. Es gibt bei den Events immer eigene Jugendturniere. Da ist allerdings die Altersgrenze meistens mit 18 Jahren bemessen. Also alle, die nicht 18 oder älter sind, können dort mitspielen. So versucht man hier gleich eigene Formate für die Jugend zu schaffen. Das gibt es vom Landesverband auf bis zum Bundesverband. Man hat jedes Jahr auch seit ein paar Jahren auch die International Youth Challenge der WDF, die in Wien gespielt wird, was ein richtig großes Turnier ist. Man versucht auch, einen Jugendnationalteam für U18 und für U23 aufzustellen und damit dann eben bei diversen Turnieren auch der WDF mit dabei zu sein. Man hat auch das Thema Länderspiele ins Leben gerufen, wo man auch, glaube ich, schon zweimal gegen Malta und einmal gegen Deutschland gespielt hat, wo natürlich auch die Möglichkeit besteht für junge Spieler, sich hier reinzuspielen und dann internationale Erfahrung zu sammeln. Wenn wir jetzt aber wiederum auf das BDC-System blicken, ja, die mit der Development Tour ja ein ideales Format haben, um junge Spieler zu fördern, und ein junger Spieler muss ja nicht unbedingt 16 oder 17 sein, sondern der kann ja auch 21, 22 sein, ist ja noch immer ein junger Spieler. Der hätte jetzt im Jugendsystem der WDF natürlich dann keine Chance mehr, dort mitzuspielen, weil er zu alt ist, bei der BDC aber schon. Und vielleicht auch, dass er das Niveau dann schon hat, um hier 75er, 80er Average zu spielen. Und das wäre für die Development Tour ja ein gutes Niveau. Und hier sehe ich einfach nicht die entsprechende Bemühung, Spieler dorthin zu bringen, ihnen das zu ermöglichen. Wir haben jetzt am Wochenende natürlich die Development Tour in Deutschland. Insofern jetzt eine blöde Terminüberschneidung, weil hier die österreichische Staatsmeisterschaft auch an allen 3 Tagen stattfindet, von daher verständlich. Aber das wäre schon vielleicht auch das Ziel, dass man auch Spieler aus Österreich dazu bringt, sich hier international zu messen. Ja? Next Gen Series ist natürlich auch schön und gut, das ist auch eine Möglichkeit dazu. Ich glaube aber, dass die Development Tour hier schon von der Wertigkeit auch drüber steht. Und das wäre so ein bisschen der nächste Schritt, dass man hier Spieler auch Richtung BDC bringt, wo ich natürlich verstehe, dass das nicht unbedingt das Nummer-1-Interesse von einem Nationalverband sein wird.
Wer ist denn deiner Meinung nach derjenige, der es am ehesten schaffen wird? auf die PDC zu kommen? Wer ist der größte Hoffnungsschimmer?
Da muss ich ganz klar sagen, Patrick Dringer, der war ja dieses Jahr schon sehr knapp dran. Ist es vielleicht kein ganz, ganz junger, er ist, glaube ich, auch im Jahrgang 95. Aber der hat ja gegen Michele Duretta damals die Tourcard verpasst, also hätte er das Spiel gewonnen, wäre jetzt schon dabei. Wie du es angesprochen habt, Next Gen Order of Merit auch erster, der wird aus meiner Sicht sicher in der Super League mit dabei sein. Der hat ein richtig gutes Grundniveau, mit dem er bestehen kann, und der wird auch in der Super League eine gute Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob es dann für den Turniersieg reichen wird, aber ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wir den in der Super League sehen werden. Und auch nächstes Jahr wird er in der Q-School wieder voll angreifen. Ja? Wie gesagt, schwierig zu prognostizieren, aber das ist ein Spieler, der es, und das muss man wieder sagen, als Einzelkämpfer hinauf schaffen kann. Ja? Und da fehlt mir ein bisschen diese systematische Förderung Richtung PDC, dass man hier versucht, österreichische Topspieler dorthin zu bringen, weil sie damit einfach eine größere mediale Wirkung erzeugen, weil sie eine größere Außenwirkung haben und Botschafter für den österreichischen Dartsport sind. Und wie gesagt, wenn wir jetzt da vorhin diskutiert haben, kann Menzo die Tourkarte halten, kann Robert John die Tourkarte halten, Stand jetzt in diesem Tourcard-Race sind sie raus. Ja, natürlich, ich wünsche mir, dass das anders läuft, weil ich den beiden natürlich immer die Daumen drücke. Aber im schlimmsten Fall kann das passieren, dass du mit Ende Q-School 2025 ohne österreichischen Tourcard-Holder dastehst. Das würde zum einen der BDC, glaube ich, enorm schaden, zum anderen dem österreichischen Dartsport noch mehr, weil das Interesse damit einfach schwierig hochzuhalten ist.
Wenn wir noch einmal ganz kurz zu den jungen Talenten gehen und das vielleicht so ein ganz bisschen weiter fassen, also nicht unbedingt U18, sondern die Development Tour mit reinnehmen. Wir gehen mal alterstechnisch so bis 24. Was würdest du sagen, wer ist vielleicht in Österreich aktuell der größte Hoffnungsschimmer, oder hast du vielleicht 2, 3 Namen für uns?
Ja, das kann man eigentlich gut zusammenfassen. Rusty Jake Rodriguez, den werden wir sicher wieder zurückkommen sehen, aber mal vielleicht jetzt abgesehen von denen, die wir sowieso kennen, muss man auch sagen, einen Markus Straub, der hat auch auf der WDF richtig gute Erfolge gefeiert. Das ist auch ein Spieler, der aus meiner Sicht ein gutes Potenzial hat. Gab auch einen Marcel Steinacher, der auch schon im bosnischen Qualifier dabei war, dieses Jahr nicht. Auch der spielt zum Beispiel für dieses U23-Team in Österreich, auch ein richtig guter Spieler. Marco Jung wird, ja, ich sehe, dass er auch Richtung BDC vielleicht einer ist, der noch am ersten auch da Ambitionen hat. Das ist ein Spieler auch aus Oberösterreich, der sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat, der auch was das Scoring betrifft, große Schritte nach vor gemacht hat. Auch wir in der Steiermark haben wirklich gute Spieler, die nachkommen. Da sind einige, die sogar so im Alter zwischen 14 und 17 aktuell sind. Da bin ich gespannt, was die uns in der Zukunft dann zeigen können. Ja, vielleicht da auch 1, 2 Namen zu nennen. Ein David Henschel ist da zum Beispiel auch ein großes Talent. Oder jetzt im Qualifier haben wir gesehen, ich glaube mittlerweile ist er schon 19, Philipp Unterberger, der mit 17 Jahren schon Landesmeister geworden ist in der Steiermark. Also da gibt es schon Spieler, die ein richtig gutes Niveau mitgehen können. Bei vielen ist schon auch das Thema E-Dart und Stil-Dart, also die spielen da beides. Manche vielleicht sogar mehr mit dem Fokus auf das E-Dart. Und da wird auch vielleicht für manche so ein bisschen die Entscheidung einmal wohin gehen müssen, dass sie sagen, okay, ich konzentriere mich mehr auf das eine oder auf das andere. Und ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass wir dann den einen oder anderen wirklich richtig gut im Stil-Dart erleben.
Also wir halten fest, es gibt sie, die österreichischen Nachwuchstalente. Es gibt vor allen Dingen einen, der schon ein bisschen älter, der so auf Einzelkämpferbasis wirklich eine gute Rolle spielt, mit Patrick Tringler. Du hast schon gesagt, er hat das Format absolut, dann auch die PDC Europe Super League zu erreichen. Das sollte ja jetzt wirklich kein Ding der Unmöglichkeit sein. Er steht aktuell ja ganz vorne in der Rangliste, in der Next-Gen-Rangliste. Letztendlich zum Thema Next Gen müssen wir natürlich auch mit dir mal ein bisschen detaillierter sprechen, denn in Eisenstadt hat ja bereits auch schon ein Wochenende stattgefunden. Eisenstadt ist ein fester Standort dieser neuen Turnierserie der PDC Europe. Wie siehst du diesen Spielort, wie siehst du den Modus und wie siehst du es vor allen Dingen, dass da jetzt erstmals aus einer deutschen Superliga auch eine deutsch-österreichische wird, vielleicht ja auch noch ergänzt um Schweizer dann final?
Genau, also insgesamt habe ich anfangs diese Turnierserie schon ein bisschen kritischer gesehen, vor allem, weil die unterschiedlichen Formate, die gespielt werden, für mich und mit einhergehen, dass ja auch hier verschiedene Incentives gegeben werden, nämlich für die Rangliste, dass man das hier vielleicht ein bisschen verzerrt hat. Es ist natürlich schwieriger, im Modus Double In, Double Out einen 12-Darter zu spielen und dazu eine extra Prize Money zu bekommen. Es ist vielleicht auch schwieriger, im Modus Double In, Double Out mehrere 180er zu werfen, aus dem einfachen Grund, weil ich natürlich zum Start des Legs schon einmal keine werfen kann. Das heißt, das müsste man sich anschauen, aber ich gehe davon aus, dass man das auch statistisch dann belegen kann, dass im Modus Double In, Double Out weniger vierte Runden gespielt werden, weniger 180er fallen. Und das fließt aber in die Rangliste ein. Jetzt wird wird in Österreich am Standort in Eisenstadt jedes Mal Double In, Double Out gespielt. Das heißt, für die Spieler, die nur hier in Eisenstadt spielen, ist es schwieriger, Prize Money zu lukrieren, als für Spieler, die an anderen Standorten zum Beispiel unterwegs sind. Den Standort grundsätzlich, dort gibt es wirklich eine tolle Dart-Location, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich glaube, dass es sehr gut gewählt ist. Vielleicht geografisch gesehen jetzt nicht ganz glücklich, wenn man eben die Schweiz, Österreich und Deutschland und Luxemburg mit einbezieht und dann ist man ganz im Osten Österreichs, also die Wege, die sind dann schon weit. Für jemanden, der jetzt in Österreich, in Tirol oder in Vorarlberg wohnt, ist das eine Fahrt von, keine Ahnung, 8 Stunden oder so, also das ist schon eine große Distanz aus Deutschland sowieso. Und für die Schweizer natürlich umso bitterer, wenn man da jetzt da beispielsweise Salzburg hernimmt als Standort, ist das natürlich viel näher für Spieler aus Bayern, ist das auch gut erreichbar aus ganz Österreich, würde ich sagen, und ist auch für die Schweizer mit dem Auto eine vielleicht noch zumutbarere Fahrt als ganz in den Osten Österreichs, aber die BDC wird das sicher gut evaluieren. Von den Terminen war ich anfangs auch sehr skeptisch. Der erste Termin, der ist nämlich genau an jedes Wochenende gelegt worden, wo auch in einigen Bundesländern Österreichs die Landesmeisterschaften stattgefunden haben. Diesmal ist der Termin, glaube ich, so gesetzt, dass gleichzeitig im Burgenland auch ein ÖTV-Ranglistenturnier gespielt wird, also vom österreichischen Verband, wo sicherlich einige Top-Spieler dorthin kommen. Da frage ich mich natürlich immer, wie passiert das, dass diese Termine so gelegt werden? Spricht sich die BDC hier überhaupt nicht mit Nationalverbänden ab und geht diese Terminlegung eher hier von Seiten der BDC aus, oder gibt es hier auch von Seiten des Verbands gar keinen Gesprächsbedarf? Also ich weiß nicht, an welcher Seite das dann konkret scheitert. Ist für die Spieler natürlich schade, weil die müssen sich entscheiden, wo sie mitspielen. Und am Ende des Tages natürlich auch für die Next Gen nicht ideal, dass du vielleicht nicht die Top-Spieler des jeweiligen Landes dann dort dabei hast.
Wir gucken mal detailliert drauf, also es betrifft einmal den 29. und 30. Juni, das ist das Wochenende, was du gerade angesprochen hast. Parallel findet der World Cup of Darts statt, parallel starten auch die Achtelfinals der Fußball-Europameisterschaft. Also da wird es der Dartsport in der Phase ohnehin schwer haben, dann auch eine Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann wird noch das Finalwochenende letztendlich der PDC Europe Next Gen in Eisenstadt stattfinden, Mitte Dezember. Das ist dann also der dritte Turnierblock. Ganz grundsätzlich, wenn man jetzt mal auf den Auftakt schaut, auf das erste Wochenende, es war ja, glaube ich, parallel zu den UK Open. Patrick Tringler hat ja auch eines dieser beiden Turniere in Eisenstadt gewonnen. Wie würde letztendlich dieses Event, dieses Heim-Event angenommen und wie blickt man generell auch, wenn du mal über Mitspieler, über Kollegen so nachdenkst, wie blickt man generell so auf dieses Format? Also haben die Leute grundsätzlich Bock darauf, da mitzumachen?
Ja, grundsätzlich, ich habe es von ein paar wenigen schon gehört, dass sie da Interesse haben mitzuspielen. Das waren aber grundsätzlich auch wirklich eher jüngere Spieler, die hier Interesse gezeigt haben. Und das waren auch jetzt einige mit dabei, wo ich sage, ja, fahrt dorthin, ihr habt ein gutes Grundniveau, aber das war jetzt dann doch niemand. Also ich hätte es jetzt nicht gehört von einem Manu Sabati oder einem Patrick Gosnack, die dann im recht konstant ihren 85 Average reinspielen können. Dass sie da jetzt das große Interesse hätten, dorthin zu fahren. Und ich glaube, das wäre natürlich vor allem für diese Spieler eine super Chance, ein Turnier zu haben, wo du wirklich auf hohem Niveau gefordert wirst. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese BDC Europe Next Gen genau das wiedergeben kann. Also in Österreich ist die Skepsis ein bisschen größer, vielleicht auch wegen dem Format Double In, Double Out, dass man eben dann ein BDC-Turnier hat und da wird dann auf einmal doch sehr anders gespielt. Vor allem für Spieler, die jetzt noch nicht dieses ganz hohe Niveau haben, kann dieses Format schon ein Grund sein, auch dort nicht hinzufahren, weil du vielleicht auch die Angst vor dem richtigen Scheitern hast, dass du einfach nicht gut in die Legs reinkommst, dass du viel zu lange brauchst, um irgendwann mal überhaupt losstarten zu können. Also da gibt es schon ein paar Hürden, die in Österreich dann vorhanden sind. Ich war dennoch ein bisschen positiver überrascht, dass es dann einige gegeben hat, die dort mitgespielt haben und es doch zahlreiche Österreicher waren. Ich hätte anfangs gedacht, dass es vielleicht von der Anzahl doch noch ein bisschen weniger ist. Man wird sehen, wie sich das entwickelt. Man wird das auch laufend evaluieren müssen. Die Gelegenheit, in die Super League zu kommen, finde ich einen absolut tollen Anreiz und würde mich wirklich sehr freuen, wenn es da 1, 2, 3 Österreicher gibt, die sich da dann qualifizieren können.
Du hast das vorhin schon einmal kurz angesprochen. An diesem Wochenende finden auch die österreichischen Staatsmeisterschaften in Klagenfurt statt. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Dunstkreis einmal erweitern, wir haben über die Herren gesprochen, wir haben ein bisschen über die Jugend gesprochen, nehmen wir die Damen auch mit dazu. Was würdest du sagen in den 3 Kategorien? Wer sind so Favoriten, sich dort durchsetzen zu können?
Genau, wird natürlich auch die Frage sein, wer dann wirklich antritt. Also eine Entry-List habe ich da jetzt nicht gesehen. Bei den Damen, da kann man das, glaube ich, so auf die üblichen Verdächtigen ein bisschen runterbrechen. Also Christiane Muzik ist da sicherlich eine Spielerin, die hier als richtige Favoritin reingeht. Aus der Steiermark haben wir mit Tanja Messner auch eine, die ein absolut gutes Niveau spielt. Deren Doppelpartnerin Claudia Rottmann, die wird sich auch dabei sein. Und sonst auch Katharina Basser, Jasmin Schnier, das sind so die Namen, die da wahrscheinlich dann in der Endphase des Turniers sich diesen Sieg ausmachen werden. In der Jugend, wie gesagt, da wird es ein U18-Turnier sein. Wer es hier dann wirklich macht, wird sicherlich die Tagesform ein bisschen entscheiden und auch wer dann alles schlussendlich dort wirklich mit von der Partie ist. Da gibt es wirklich zahlreiche Spieler, die auf einem recht ähnlichen Niveau spielen. Da wird man sehen, wer dann vor Ort ist und das Turnier macht. Also da kann ich ganz schön eine Prognose abgeben. Auch vielleicht dahingehend, weil ich dann nicht bei jedem Einzelnen das genaue Geburtsdatum weiß und hier einige Spieler, die ein richtig gutes Niveau auch spielen können, vielleicht auch gerade so an dieser Grenze sind sie jetzt schon 18 geboren oder nicht. Marcel Schölz zum Beispiel zu nennen, das ein tolles Talent auch ist. Genau, also das ist hier schwierig und bei den Herren, da glaube ich schon, dass wir einen Patrick Dringler sehr weit vorne dabei sehen werden, da werden wir einen Hannes Schnier weit vorne dabei sehen. Bin gespannt, ob eventuell ein Dietmar Burger dort auch mitspielt, ein Gödel, nachdem das Turnier in Kärnten ist, wird er ziemlich sicher auch mit dabei sein. Bin gespannt, ob vielleicht Rusty Jack auf einmal auch da ist und mitspielt. Also da werden wir eher so die üblichen Verdächtigen haben. Und was natürlich noch passieren könnte, ein Name, der auf der PDC überhaupt noch nicht aufgetaucht ist, Franco Giuliani, ist auch ein sehr guter Spieler, der mittlerweile in Wien lebt und auch mit Hannes Schnier öfters im Doppel unterwegs ist. Das ist einer, der bei ÖTV-Turnieren schon am Start ist und dort auch gute Leistungen bringt, ist auch einer, der hier sehr weit kommen kann. Also da bin ich gespannt, wenn wir am Ende des Tages sehen werden. Auch gespannt, wie viele Steirer sozusagen rüberfahren, ob ein Soran Lerchbacher kommt, ob ein Patrick Rosner kommt, ob Manuel Sabati dorthin fährt. Das weiß man eben im Vorhinein oft nicht und je nachdem, wie das besetzt ist, werden wir dann auch eine höhere oder weniger hohe Qualität dort am Turnier haben.
Sagt Marcel Yildiz. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Du bist ja quasi schon länger Freund des Hauses hier, agierst hier häufig als sozusagen als österreichischer Korrespondent und hast das einmal mehr sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr aufschlussreich. Wir haben viel mitgenommen und ich würde sagen, wir werden auch in Zukunft auf deine Dienste setzen, wenn es darum geht, den ein oder anderen Österreicher einzuschätzen und wir hoffen mal, dass es auch noch einiges einzuschätzen gibt. Sprich, dass wir vor allen Dingen Österreicher dann auch ganz Ende des Jahres in London dann dabei haben werden und vor allen Dingen nächstes Jahr auf der Tour. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung, hat wieder richtig Spaß gemacht. Grüß euch.
Bis dahin, ciao.
Das war Checkout, der Sport1 Darts Podcast in dieser Woche. Wir gehen dann nächste Woche wieder von neu ran, dann auch wieder mit einem neuen Gast. Macht's gut, ciao, ciao.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.